Herzlich willkommen zu einer Stunde LoRa Magazin. Radio hören ist eine tolle Sache. Finden Sie auch, oder? Wenn Sie jetzt ein Déjà-vu hatten, dann haben Sie zur selben Zeit vor einer Woche schon LoRa München gehört. Da haben wir über das neue Kulturprogramm des BR berichtet. Heute geht es hingegen um uns, die freien, nicht kommerziellen Radios in Bayern. Und davon gibt es gar nicht viele. Die größten sind Radio LoRa München und Radio Z Nürnberg nebst Radio Feuerwerk, das Ihnen geläufig sein könnte. Und diese freien Radios in Bayern haben ein Geldproblem. Während andere Bundesländer ihre sogenannte Community Media fördert, hält sich Bayern da sehr zurück. Davon berichtet Radio Z, denn es könnte bald noch schwieriger werden. Falls Sie gerade Radio hören, weil Sie ein Alter erreicht haben, in dem anderes oft zu beschwerlich ist, dann warten Sie unseren zweiten Beitrag ab. Er handelt von den Freunden alter Menschen und könnte etwas für Sie sein. Aber zuerst sprechen wir über den 1. Mai. Ein wichtiger Tag für die Arbeiterbewegung, für Gewerkschaften, aber auch für alle sonst, die froh sind, dass sie nicht mehr als 8 Stunden am Tag arbeiten müssen, sofern sie angestellt sind. Ein Grund, gemeinsam zu feiern. Bleiben Sie dran zu einer Stunde LoRa Magazin.
LoRa München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Der 1. Mai ist nicht mehr weit hin. In Deutschland ist er ein gesetzlicher Feiertag. Mancherorts wird der Maibaum aufgestellt, das Wetter ist meist frühlingshaft und der Müßiggang kann geübt werden, sofern das noch oder wieder Mode ist. Gleichwohl ist der 1. Mai eigentlich ein Kampftag der ArbeiterInnenbewegung gewesen. Man nennt ihn auch den Tag der Arbeit. Hedwig Krimmer war langjährige Gewerkschaftssekretärin bei Verdi und ehrenamtliches Mitglied im Arbeiterkreis gegen Rechts von Verdi München. Sie erläutert für uns, wie die Ursprünge dieses Tages mit der Gewerkschaftsarbeit und der heutigen Arbeitswelt zusammenhängen und was Verdi für diesen Tag in München geplant hat.
Der 1. Mai, der ist ja 1886 bereits entstanden in den USA im Kampf um den 8-Stunden-Tag. Damals war es dann so, dass eine Auseinandersetzung bei der Demonstration gab zwischen Arbeitern und Polizei. Es wurden sowohl Arbeiter erschossen als auch Polizisten. Dafür wurden Arbeiter wiederum verurteilt zur Todesstrafe. Dagegen gab es wieder Proteste. Und dann hat die zweite Internationale beschlossen, aus diesem 1. Mai einen weltweiten Tag der Arbeiterbewegung zu machen, mit der Forderung des 8-Stunden-Tages. Ja, und dieser Tag hat einen weltweiten Siegeszug erlebt. Es gibt kein Land auf der Welt, in dem nicht der 1. Mai in irgendeiner Art und Weise begangen wird. Und er lebt nicht nur von dem, gegen was wir sind, er lebt auch davon, für was wir sind und von der Überzeugung, dass die Arbeiter diejenigen sind, die, weil sie alles herstellen, auch diejenigen sind, die Träger der Zukunft sind.
Also insofern ist der sogenannte Tag der Arbeit, der 1. Mai, ein ganz wichtiger Tag auch für die Gewerkschaft Verdi.
Ganz sicherlich. Er ist für die Gewerkschaften, der Engels hat mal gesagt, Heerschau, wo sich alle versammeln. Und es hat ja auch in München Zeiten gegeben, wo bei der 1. Mai-Demonstration wesentlich mehr waren, wie das heute der Fall ist. Das ist natürlich schade, dass es jetzt weniger sind. Die Sendung soll sicher mit dazu beitragen, dass es wieder mehr werden. Aber selbst heute noch, würde ich sagen, hat der 1. Mai nichts verloren von dem, dass wir uns zeigen als die Kraft der Zukunft.
Da ist für mich eine interessante Frage. München hat sich ja von einer Arbeiterstadt, wie ja früher die allermeisten Städte waren, hin zu einer Dienstleistungsstadt, zu einer Büro- und Businessstadt entwickelt. Was könnte denn da heute der 1. Mai für dieses veränderte Arbeitsumfeld noch bedeuten?
Nun ja, es geht ja auch immer um gesellschaftliche Fragen, die alle berühren. Und in der heutigen Zeit ist es nochmal ganz besonders wichtig. In der heutigen Zeit oder in den heutigen Tagen, ja, ist die Frage des Krieges, die Frage der Militarisierung, der Aufrüstung, eine, die ja wirklich jeden und jede betrifft. Völlig wurscht, was ich jetzt arbeite. Insofern ist der 1. Mai von unserer Seite her auf jeden Fall auch ein Tag gegen die Militarisierung und gegen den Sozialabbau. Und da sollten sich wirklich alle einreihen.
Ihr als Gewerkschaft und als Teilorganisation, könnte man sagen, von Verdi, oder? Ihr habt mehrere Sachen, soweit ich das verstanden habe, geplant für den 1. Mai und rund um den 1. Mai. Was habt ihr denn vor?
Ja, wir werden, wie vor 2 Jahren auch, eine große Tafelreihe am 1. Mai machen, die unübersehbar sein soll. Auf der steht drauf, also jede Tafel hat einen Buchstaben, an dem kann man dann auch sehen, wie viele Kolleginnen und Kollegen wir brauchen, die da mitmachen. Auf der einen Seite steht, sagt Nein zur Kriegstüchtigkeit, und auf der anderen Seite steht, gegen Militarisierung und Sozialabbau. Damit wollen wir an diesem 1. Mai dafür sorgen, dass das, wie gesagt, unübersehbar ist. Wir machen auch eine Ausstellung, Gewerkschaften und der Krieg, weil es keineswegs ein widerspruchsloses Thema ist und die Gewerkschaften sich da leider sowohl 1914 als auch 1933 sehr, sehr schwer getan haben, die richtige Antwort hier zu finden. Ganz im Gegenteil. Aus dem gilt es zu lernen, und dazu soll diese Ausstellung mit beitragen. Ansonsten schauen wir, dass wir ein starker Antikriegsblock werden, der auch dort das Thema unübersehbar macht. Es ist für uns zentral. Für uns gibt es keine Tarifrunde mehr, keine Auseinandersetzung mehr, die man führen kann, ohne gegen dieses Aufrüstungsprogramm zu kämpfen.
Die Arbeiterbewegung ist ja traditionellerweise eine linke Bewegung, so wie auch der Tag der Arbeit aus diesem sozialistischen Gedanken heraus entstanden ist. Eure Themen sind aber sehr breit gefächert und gehen ja eigentlich alle etwas an. Wie vereint man das?
Selbstverständlich ist in der Arbeiterbewegung seit ihren Anfängen gibt es verschiedene Lager, und selbstverständlich gibt es in der Gesellschaft verschiedene Lager. Nicht alles kann man immer einen, muss man auch mal ganz klar sagen. Da wird es Grenzen geben. Ja. Aber gerade an diesem 1. Mai ist mein Eindruck, ist die Frage, soll es wirklich so weitergehen mit der Militarisierung in unserem Land? Eine Frage, die wirklich alle berührt. Und ich möchte jetzt mal ein Beispiel nennen. Das habe ich jetzt vorher bei dem, was wir tun, noch nicht gesagt. Wir haben einen Aufruf gestartet, der heißt, unsere Kinder nicht für ihren Krieg. Und da geht es darum, dass von Söder ein Gesetzentwurf auf den Weg gebracht wurde, der die Schulen militarisiert, der die Universitäten militarisiert. Und also wo praktisch die Bundeswehr ein- und ausgehen kann an den Schulen, direkt werben kann für die Armee, ja, und der Universität verpflichtend auferlegen kann, für was sie forscht. Das ist doch etwas, das geht uns wirklich alle an. Und das ist doch was, wo wir alle miteinander sagen müssen, da mag ich selber eine Haltung haben nach Medizinflut, aber doch nicht unsere Kinder. Und das ist so ein Gedanke, wo ich meine, dass der geeignet ist, über die verschiedensten Positionen hinweg zu sagen, da arbeiten wir gemeinsam daran, dass das nicht geschieht, dass dieser Gesetzentwurf nicht Wirklichkeit wird und dass wir den 1. Mai mit für sowas Konkretes nutzen. Der 1. Mai ist nicht nur was Allgemeines. Das sieht man schon aus der Geschichte von ihm. Er hat eine sehr konkrete Forderung gehabt, nämlich den 8-Stunden-Tag. Was aus heutiger Sicht, wenn man bedenkt, wie damals die Entwicklung der Produktivkräfte waren, ja, und wie weit wir eigentlich heute sind, wir eigentlich nur mal auch sehen können, wie bescheiden wir heute sind mit unseren Forderungen bezüglich der Arbeitszeit.
So wie du es gerade beschrieben hast, klingt das eigentlich gar nicht nach einem klassischen Gewerkschaftsthema, sondern viel weiter gedacht. Wie geht das zusammen? Ist das vielleicht eine Kompetenzüberschreitung?
Ich betrachte die Gewerkschaften nicht als etwas, das sich auf Tarifauseinandersetzungen zu beschränken hat, sondern eine gesellschaftliche Macht repräsentiert und sich dessen auch immer gegenwärtig sein muss, was sie dies ist. Und deswegen geht es für mich wunderbar zusammen und ist die gewerkschaftliche Positionierung gegen Militarisierung, gegen Sozialabbau, gegen Krieg eine ganz elementare Angelegenheit, abgesehen davon, dass es ja auch uns auch ganz materiell betrifft. Also gerade Verdi, die Tarifrunde öffentlicher Dienst, die Tarifrunde der Länder, die Tarifrunde MVG etc. Ja, sind ja überall Tarifrunden, wo uns entgegengeschlägt, wir haben kein Geld. Ja, wo ist das Geld? Diese einfache Frage muss man ja stellen.
Ja, man muss letztendlich die Dinge als starken Zusammenhang betrachten, ne?
Genau.
Dann sag doch jetzt bitte nochmal, was ihr wann wo geplant habt.
Kommt am 1. Mai alle um 9.30 Uhr zum Arbeitsamt. Dort ist der Sammelpunkt für die Demonstration zum Marienplatz. Und dort werdet ihr uns schon finden mit unseren Transparenten. Das werdet ihr schon merken, wo wir sind. Am Marienplatz helft mit, dass diese Tafelreihe was wird. Da haben wir eine eigene Bühne. Das werdet ihr auch sehen. Oder ihr könnt euch einfach bei uns melden. Informiert euch über den Aufruf, den ich genannt habe. Dass auch das wird am Platz geschehen. Wir haben auf dem Familienfest einen eigenen Pavillon und da kommt einfach zu uns hin.
Wo kann man sich denn über euch informieren?
Ich sage jetzt mal die einfachste E-Mail-Adresse. Das ist hedwig.krimmer@t-online.de. Schreibt dort einfach hin und dann schreibe ich euch zurück.
Wir hoffen, dass Sie sich nun beflügelt fühlen, diesen besonderen und besonders säkulären Feiertag gemeinsam zu begehen. Danke an Hedwig Krimmer vom Arbeitskreis Aktiv gegen Rechts von Verdi München.
Die Nachrichten bei Lora München.
Viktualienmarkt wird sicherer für FußgängerInnen. Die Fußgängerzone entlang der Metzgerzeile am Münchner Viktualienmarkt wird nach einer Initiative von Oberbürgermeister Dieter Reiter und der SPD-Volt-Fraktion deutlich sicherer für Fußgängerinnen und Fußgänger. Obwohl die sogenannte Kustermann-Fahrbahn als Fußgängerzone ausgewiesen ist, fahren dort Radlerinnen und Radler, E-Scooter, Taxis, Busse und sogar Privatautos oftmals viel zu schnell durch. Die SPD-Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat hatte daher zusammen mit OB Reiter vergangenen August deutliche Verbesserungen gefordert. Das städtische Mobilitätsreferat ist dem nun nachgekommen. In einem ersten Schritt wurden große Pflanzkübel an den Einfahrten aufgestellt und neue Markierungen angebracht. Folgen sollen auffälligere und besser platzierte Schilder, die auf die Fußgängerzone hinweisen. Die Straße ist für FahrradfahrerInnen allerdings eine wichtige Verbindung vom Isartor kommend. Eigentümerverband will gegen Verlängerung der Mietpreisbremse klagen. Der Eigentümerverband Haus und Grund will gegen die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Verbandspräsident Warnecke sagte der Bild-Zeitung, Karlsruhe habe schon die erste Mietpreisbremse nur akzeptiert, weil sie auf 5 Jahre befristet gewesen sei. Mit der Verlängerung laufe die Ampelregierung sehenden Auges in den Verfassungsbruch, fügte Warnecke hinzu. Die Koalition hatte sich gestern darauf verständigt, die Mietpreisbremse über 2025 hinaus bis 2029 zu verlängern. Sie sorgt in Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt dafür, dass die Miete bei Abschluss eines neuen Mietvertrags im Grundsatz nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Trotz Verbot: Weiter Handel mit Elfenbein in der EU. Auf einer Online-Plattform wurde das Angebot von Elfenbein in 7 EU-Staaten analysiert. Demnach standen rund 1300 Objekte in mehr als 800 Anzeigen zum Verkauf. Das geht aus einer Erhebung im Auftrag der Tier- und Artenschutzorganisation IFAW hervor. Ein Sprecher sagte, die EU-Leitlinien von 2022 seien ein wichtiger Schritt gewesen. Es gebe aber nach wie vor Schlupflöcher und Mängel bei der Umsetzung. Die strengeren und strafbewehrten Vorschriften in Großbritannien hätten sich als wirksamer erwiesen. Der Handel mit Elfenbein ist in der EU seit 2022 erheblich eingeschränkt, mit wenigen und sehr begrenzten Ausnahmen für Antiquitäten und Musikinstrumente. Lufthansa setzt bis Samstag aus Sicherheitsgründen Flüge nach Teheran aus. Man habe sich aufgrund der gegenwärtigen Lage im Nahen Osten nach sorgfältiger Evaluierung dazu entschieden, die Flüge in die iranische Hauptstadt bis Samstag auszusetzen, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Man stehe in engem Kontakt mit den Behörden. Wie die US-Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf die Geheimdienstquellen berichtet, rechnen die USA und ihre Verbündeten mit unmittelbar bevorstehenden Angriffen Irans auf Israel. Anfang April war das iranische Konsulat in Damaskus bombardiert worden, 7 Menschen wurden getötet. Iran macht Israel dafür verantwortlich. Liberalisierung von medizinischem Marihuana und psychische Gesundheit in den USA. Die Freigabe von Marihuana für medizinische Zwecke hat sich in den USA kaum auf die psychische Gesundheit der breiten Bevölkerung ausgewirkt. Die Legalisierung zu Therapiezwecken nützt denen, für die sie gedacht ist. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie von Forschern der Universität Basel. In den USA wurde der Zugang zu Marihuana seit Mitte der 1990er Jahre in den meisten Bundesstaaten erleichtert, sei es durch die Freigabe für medizinische Zwecke oder durch eine Entkriminalisierung des Freizeitkonsums. Die Liberalisierung bleibt jedoch umstritten und die Auswirkungen auf das Wohlbefinden einzelner Personengruppen sowie der therapeutische Wert von Marihuana werden weiterhin kontrovers diskutiert. Für ihre Analyse haben die Forscher 2 große Datensätze zusammengeführt. Zum einen Daten von fast 8 Millionen Personen, die zwischen 1993 und 2018 an Telefonbefragungen teilgenommen haben, in denen unter anderem das psychische Wohlbefinden erfasst wurde. Zum anderen handelt es sich um Daten aus dem National Survey on Drug Use and Health, der Informationen zu gesundheitsbezogenen Themen wie Drogenkonsum in den USA sammelt. Australiens Premier Albanese bezeichnet Aussage von US-Präsident Biden zum Fall Assange als ermutigend. Die US-Regierung will Julian Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm droht lebenslange Haft. Die australische Regierung hat nun jüngsten Aussagen von US-Präsident Biden zum inhaftierten WikiLeaks-Gründer Assange begrüßt. Es sei ermutigend, dass die USA ein Ersuchen Australiens prüfen wollten, die Strafverfolgung gegen Assange einzustellen, sagte der australische Premierminister Albanese in Canberra. Er sei der festen Überzeugung, dass die Inhaftierung nichts bringe und beendet werden müsse. Assange habe bereits einen hohen Preis gezahlt. Der WikiLeaks-Gründer hatte 2010 vertrauliche Dokumente über die Militäreinsätze der Amerikaner im Irak und in Afghanistan veröffentlicht und sitzt derzeit in Großbritannien im Gefängnis. Er wehrt sich juristisch gegen eine Auslieferung an die USA. UNESCO fordert mehr Investitionen in Forschung zum Schutz der Ozeane. Die UNESCO hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, angesichts der zunehmend durch die Erderwärmung und Verschmutzung bedrohten Weltmeere mehr auf wissenschaftliche Forschung zu setzen. Es sei schon viel für die Ozeane getan worden, sagte die Generalsekretärin der UNO-Wissenschaftsorganisation, Azolai, auf einer internationalen Konferenz in Barcelona. Es könne aber noch mehr erreicht werden, wenn weiterhin die Wissenschaft in die Wissenschaft investiert werde. Noch bis morgen findet die Konferenz der sogenannten Ozeandekade statt. Die Vereinten Nationen hatten die Jahre 2021 bis 2030 zur internationalen Dekade der Meeresforschung für nachhaltige Entwicklungen ausgerufen. Und das waren die Nachrichten bei LoRa München.
Werbung bei LoRa.
Kaffee. Wir haben wieder Kaffee bei LoRa. Endlich wieder Koffein. Vielen Dank an unseren neuen Unterstützer, der uns wach macht. Better Days Coffee, die Kaffeerösterei und Manufaktur, schickt uns erstklassigen Kaffee, den wir gerne weiterempfehlen. Ohne Aluminium verpackt und aus eigentümergeführten Farmen und Kooperativen. Also wach werden beim Radio hören mit Better Days Coffee. Bestellbar unter www.betterdayscoffee.de.
Heute ist kein Arbeitstag, heute ist
Freitag! Solidarisch zusammenstehen für mehr Gehalt und Gerechtigkeit. Verdi München setzt sich ein und ist laut. Für euer Geld und gute Arbeit. Mach auch du mit. Gemeinsam sind wir noch lauter. Jetzt Mitglied werden unter verdi.de.
Du bist mir um Nasenlängen voraus, seit du einen neuen Dozenten hast.
Hab ich doch gar nicht.
Hast du doch, oder woher weißt du auf einmal so viel?
Schon mal was von Neues Deutschland gehört? Der überregionalen Tageszeitung aus Berlin?
Nö, wo gibt's die denn?
Na, im Probeabo für 2 Wochen gratis. Einfach anrufen und mehr wissen. 0800 99 44 100. Ich wiederhole. 0800 99 44 100.
Oder im Internet unter nd-online.de. nd-online.de.
Im Kreis geliebter Menschen alt werden, gut versorgt sein, glücklich sein, das wünschen wir uns sicherlich alle. Phasen der Isolation oder Einsamkeit erlebt zwar jeder, egal ob jung oder alt, doch was ist, wenn man im Alter nicht mehr mobil ist? Ohne Familienanschluss oder weil Freunde bereits verstorben sind. Dann werden Isolation und Einsamkeit zum Alltag, der nur noch in der eigenen Wohnung stattfindet. Anregender Austausch mit anderen Menschen, wertschätzende Anerkennung und bereichernde Gespräche. Fehlanzeige. Der Verein Freunde alter Menschen hat es sich zur Aufgabe gemacht, dagegen etwas zu tun. Unter dem Motto Einsamkeit überwinden vermittelt der Verein unter anderem Besuchspartnerschaften zwischen ehrenamtlichen Helfern und alten Menschen. Im Interview mit Simone Suxdorf, die den Verein nach außen vertritt, wollen wir mehr über dessen Arbeit erfahren.
Wir haben es uns von Freunde alter Menschen zur Aufgabe gemacht, die Einsamkeit alter Menschen zu bekämpfen mit vielen Freiwilligen. Das ist ein großes Thema, nicht nur in München, sondern eigentlich in jeder Großstadt, vielleicht auch auf dem Land, aber wir haben uns auf Großstädte konzentriert. Denn in Großstädten ist es so, dass hinter jeder zweiten Wohnungstür nur ein Mensch lebt. Also die Anzahl der Ein-Personen-Haushalte nimmt merklich zu. Und das ist einfach eine Entwicklung der heutigen Zeit. Die Menschen werden gleichzeitig immer älter, was eigentlich eine super tolle Sache ist, weil natürlich die medizinische Versorgung auch immer besser geworden ist. Aber im Zusammenwirken von einer alternden Gesellschaft, einer sich immer stärker vereinzelnden Gesellschaft, können daraus auch Probleme entstehen, nämlich dass die sozialen Kontakte im Laufe der Zeit immer weniger werden, insbesondere dann, wenn auch körperliche Einschränkungen die Mobilität beeinflussen. Wenn ich meine Wohnung alleine nicht mehr gut verlassen kann und ein gewisses Alter habe, dann kann ein Leben sehr einsam werden, denn Freizeitaktivitäten finden in aller Regel außer Haus statt. Und das ist unser Ansatz. Wir wollen einsame alte Menschen erreichen. Und das schaffen wir, indem Freiwillige, die wir in unserem Verein zusammenbringen, eine Besuchspartnerschaft mit alten, einsamen Menschen eingehen und alte Menschen dann entweder zu Hause besuchen oder gemeinsame Aktivitäten unternehmen.
Wie viele Freiwillige haben Sie denn derzeit und wie viele Hauptamtliche insgesamt und in München?
München ist einer unserer jüngsten Standorte, also der jüngste Standort. Wir haben 5 Standorte in Deutschland und hier sind wir punktgleich mit der Corona-Pandemie gestartet. Das war ein nicht so glücklicher Zeitpunkt, aber das weiß man ja leider im Vorfeld nie. Und da waren natürlich die persönlichen Treffen nur sehr begrenzt möglich. Wir haben jetzt im Verein etwa 60 bis 70 Freiwillige, die sich um die vergleichbare Zahl von alten Menschen kümmern und das sehr intensiv.
Haben sich denn auch noch nach der Münchner Freiwilligenmesse Leute gemeldet?
Ja, da haben sich etliche neue Freiwillige gemeldet. Das Verfahren bei uns ist immer so, dass wir sehr regelmäßig Infoabende anbieten, entweder in Präsenz oder auch virtuell, und über das Engagement bei Freunde alter Menschen informieren. Wir fragen nach der Motivation der Freiwilligen, warum sie gerne sich mit älteren Menschen treffen möchten. Der nächste Schritt ist dann, dass die Freiwilligen ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen müssen, denn in aller Regel finden die Besuche ja in der Häuslichkeit der alten Menschen statt und da wollen wir einfach auf Nummer sicher gehen. Mhm. Und dann führen wir nochmal Gespräche mit den Freiwilligen. Genau das Gleiche machen wir bei den alten Menschen auch, bis auf die Führungszeugnisse. Und dann vermitteln wir alt und jung miteinander. Das muss man sich so ein bisschen wie so eine Partnervermittlung vorstellen. Natürlich nur auf einer ganz anderen Ebene. Wir versuchen wirklich Interessen zusammenzubringen, idealerweise natürlich wohnortnah, damit man nicht durch die ganze Stadt fahren muss, und haben in der Regel da ein ganz gutes Gespür dafür, wer gut zueinander passen könnte. Und wichtig ist uns, dass die Freiwilligen dieses Ehrenamt deshalb machen, weil sie Interesse am Austausch mit der älteren Generation haben, weil sie vielleicht immer ein gutes Verhältnis zu den Großeltern hatten, die aber entweder schon verstorben sind oder nicht am Ort wohnen, wie auch immer. Für die älteren Menschen ist vielleicht wichtig zu wissen, dass wir kein klassischer Besuchsdienst sind oder kein klassischer Besuchsservice, wo dann auch einkaufen gegangen wird oder zu Arztbesuchen begleitet wird. Uns ist wichtig, dass wir so einen geistigen Austausch auf Augenhöhe letztendlich ermöglichen, damit auch wieder ein bisschen Leichtigkeit in das Leben reinkommt.
Was geschieht, wenn einmal keine Besuchspartnerschaft zustande kommt, also wenn einfach die Chemie nicht stimmt? Gibt es da Alternativen, wo man sich hinwenden kann?
Also wir haben zwei Koordinatorinnen in München, die sich darum kümmern, zum einen die alten Menschen kennenzulernen und zum anderen auch die Freiwilligen. Und die sind beim Erstkennenlernen auch erst einmal dabei und moderieren das Treffen. Da muss man ja auch erstmal ein bisschen das Eis brechen. Und nach dem ersten Gespräch hat dann jede Seite nochmal die Möglichkeit zu überlegen, möchte ich die andere Person regelmäßig treffen? Ja, nein. Und es wird dann auch nochmal ein Gespräch geführt mit unserer Koordinatorin. Und natürlich gibt es auch immer die Fälle, wo die Chemie einfach nicht stimmt. Das ist das Leben, das ist normal. Und entweder kommt die Besuchspartnerschaft dann zum Erlöschen, also dass das nicht funktioniert. Und wir gucken einfach, ob wir dann nochmal jemand anders vermitteln können. Oder wenn im Laufe der Zeit Schwierigkeiten auftreten sollten, dann stehen unsere beiden Koordinatorinnen auch fachlich immer mit Rat und Tat im Hintergrund beratend zur Seite.
Wie überprüfen Sie sich selbst, Ihre Wirkung, Ihre Erfolge? Ich möchte das Stichwort Wirkungslogik, das habe ich im 2022er Bericht lesen. Mhm. Und so Worte wie Inputs, Outputs, Outcomes, Impact für den Kernbereich.
Ja, sehr gut damit beschäftigt.
Besuchspartnerschaften.
Ja.
Können Sie unseren HörerInnen da mehr zu erklären, wie Sie das machen?
Also wir sind zutiefst davon überzeugt, dass der soziale Kontakt letztendlich das Mittel ist, um die Einsamkeit im Alter zu bekämpfen. Und natürlich bekommen wir jetzt auch immer häufiger die Frage gestellt, und die stellen wir uns selbst auch, wie wir diese Wirkung nachweisen können. Und zum einen kriegen wir immer sehr viele Rückmeldungen von den Freiwilligen und von den alten Freunden, die sich bei uns melden und sagen, oh, ich habe so einen tollen Kontakt zu meiner Freiwilligen oder zu dem Freiwilligen. Das ist ganz wunderbar. Wir gehen zusammen ins Kino, Kaffee trinken oder gucken uns alte Fotoalben an. Ich bin ganz glücklich damit. Die Freiwilligen melden uns das genauso zurück. Aber das sind natürlich immer nur Momentaufnahmen. Und wir haben vor einem Jahr an der Wirkungsakademie teilgenommen und fangen jetzt gerade damit an, systematisch Befragungen unserer alten Freunde, wie wir die alten Menschen, die wir betreuen, nennen, vorzunehmen. Da sind wir noch am Anfang, aber wir haben jetzt so die ersten Antworten der alten Menschen bekommen und bisher sieht es so aus, dass unsere Annahmen bestätigt werden, dass die regelmäßigen Kontakte zu jüngeren Menschen einen positiven Einfluss haben auf das Empfinden der einsamen alten Menschen. 2023 war das erste Jahr, wo wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie weitgehend hinter uns lassen konnten. Das heißt, persönliche Kontakte waren wieder uneingeschränkt möglich, Ausflüge. Und das haben wir genossen. Wir waren mit unseren alten Freunden auf der Wiesen in München und das war wirklich fantastisch, weil 85- bis 90-Jährige da alleine einfach nicht mehr so oft hinkommen.
Ja, klar.
Und in Begleitung war das natürlich zauberhaft. Und wir haben zum zweiten Mal jetzt auch in München eine Feier an Heiligabend angeboten für die alten Menschen, die sonst wirklich niemanden haben, mit dem sie Weihnachten feiern können. Und das wird immer sehr gut angenommen und ist für uns im Verein auch immer ein ganz emotionaler Augenblick. Von daher war das sehr erfolgreich und wir arbeiten sehr stark daran und da war das vergangene Jahr auch ein wirklich gutes Jahr, dass wir noch mehr Freiwillige in die Organisation unseres Vereins mit einbeziehen. Wir haben Hauptamtliche, die bislang das Kennenlernen und das Vermitteln dieser Besuchspartnerschaft organisiert haben. Wir versuchen aber immer stärker Freiwillige dort auch mit einzubeziehen, damit wir dort einfach eine viel größere Wirkung erzielen können. Und da sind wir auf einem guten Weg.
Sind eigentlich noch weitere Standorte geplant, neben Frankfurt, Hamburg, München eben? Berlin, das sind Sie ja sowieso.
Also ja, prinzipiell sind wir schon auf Expansionskurs, aber wir sind auch ein Verein kleiner bis mittlerer Größe und wir brauchen immer Freiwillige vor Ort, die unsere Vision eines Lebens im Alter ohne Einsamkeit auch tatkräftig vorantreiben und unterstützen. Und so ist auch unser Start in München geglückt. Wir hatten sehr viele Anfragen von Freiwilligen, von alten Menschen, aber das ist für uns auch ganz wichtig. Wir hatten eine gute Basis an Münchner Stiftungen und Privatmenschen, die dieses Engagement finanziell auch möglich gemacht hat. Und da müssen halt immer mehrere Faktoren zusammenkommen. Also das freiwillige Engagement, aber idealerweise auch das Vermögen eines Standorts, ein paar Finanzen aufbringen zu können, um die Kosten für die Koordinationskräfte zu finanzieren.
Okay, wie finanzieren Sie sich denn über die Förderer, also Unternehmen wahrscheinlich, hinaus?
Also unser Verein ist spendenfinanziert. Wir erhalten sehr viele Zuwendungen von Stiftungen, dann auch von Firmen in zunehmendem Maße, von Privatpersonen, die für uns sehr wichtig sind und die unsere Vision teilen für ein Leben im Alter ohne Einsamkeit und zu ganz geringem Anteil auch durch öffentliche Gelder, durch Bußgelder oder aber durch Förderungen aus kommunaler Sicht.
Noch eine Schlussfrage. Gibt es etwas, was Sie unseren HörerInnen und eventuell potenziellen InteressentInnen noch mitteilen möchten?
Wir freuen uns über Freiwillige, die sich in ihrer Freizeit für alte Menschen engagieren möchten, die Lust haben, eine Besuchspartnerschaft einzugehen und alle 2 bis 3 Wochen einen alten Menschen regelmäßig besuchen. Wir freuen uns aber auch über Freiwillige, die Lust haben, uns organisatorisch zu unterstützen, beim Kennenlernen von anderen Freiwilligen, beim Kennenlernen von älteren Menschen oder die auch mal Lust haben, einen Ausflug für ältere Menschen und mit Freiwilligen gemeinsam zu organisieren.
Danke an Frau Suxdorf vom Verein Freunde Alter Menschen e.V. Falls Sie nun Interesse bekommen haben, sich dort auch ehrenamtlich zu engagieren, dann rufen Sie einfach an unter 089 32 63 75 00. Ich wiederhole 089 32 63 75 00. Oder schreiben Sie eine E-Mail an münchen@famef.de. München, also münchen@famev.de. Alle Infos finden Sie auch auf der Vereinswebseite unter www.famev.de.
Lora München, die lange Nacht für Kopf und Bauch. Unsere Vorschau auf das Programm von morgen.
Um 16 Uhr starten wir mit Kleinkunstfunken, einer neuen Musik- und Kultursendung in unserem Programm. Anschließend ab 17 Uhr hören Sie Ton in Ton, ein Gespräch mit dem Kurator der Pasinger Fabrik und Paul Glaser über Ausstellungen und Geschichten vom Leben geschrieben. Um 18 Uhr, wie immer, das Lora-Magazin mit aktuellen Themen und Meldungen aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Zwischen 19 und 20 Uhr politische Kunst und Kultur, kreative Mittel des politischen Protests und engagierte Kunst bei Lora 92.4. Danach um 20 Uhr die Sendung Wehrkreis Literatur der Arbeitswelt. Erfahren Sie, was es Neues von der Schreibgruppe gibt. Zwischen 21 und 24 Uhr geht es weiter auf DAB Plus und im Livestream. Von 21 bis 22 Uhr Kabarett und Kleinkunst. Und von 22 bis 24 Uhr begleitet sie Time for Jazz Swing in die Nacht. Swing In ist das Jazzmuseum mit der fröhlichsten Musik diesseits des Barock. Hören Sie unbedingt rein.
München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Veranstaltungshinweise. Präsentiert von In München.
Morgen am Freitag findet für alle interessierten Kinder von 7 bis 12 Jahren wieder eine Kinderuni statt. Das Thema ist: Wie haben Kinder in der Bronzezeit gelebt? Die Vorlesung ist um 17 Uhr im Campus Geschwister-Scholl-Platz der Ludwigs-Maximilians-Universität. ArchäologInnen haben durch Ausgrabungen und ganz neue naturwissenschaftliche Untersuchungsmethoden jetzt herausgefunden, wie das Leben in der Bronzezeit so war. Wer hat die Kinder großgezogen und was haben sie eigentlich gegessen? Blieben sie ihr Leben lang auf dem Bauernhof ihrer Eltern? Was passierte, als sie erwachsen wurden? Auf all diese Fragen wird Professor Dr. Philipp Stockhammer, der an der Ludwigs-Maximilians-Universität lehrt, sicher eine Antwort haben. Eine kostenfreie Anmeldung wird empfohlen. Am Samstag findet in der Backstage-Arena der Midnight Bazaar Nachtflohmarkt mit Streetfood-Markt statt. Der Eintritt kostet 4 Euro. Die Veranstaltung geht von 17 Uhr bis Mitternacht. Am Sonntag um 11.45 Uhr gibt es im Fat Kit, im ehemaligen Gasteig, eine Charity-Yoga-Stunde. Die Teilnahme an der Yoga-Stunde ist kostenlos, aber es werden Spenden gesammelt, die den Projekten von Ingenieure ohne Grenzen zugutekommen. Wer teilnehmen möchte, sollte sich online anmelden. Ingenieure ohne Grenzen ist ein gemeinnütziger Verein, der im globalen Süden Projekten mit lokalen Partnern an Schulen und in ländlichen Gemeinden umsetzt. Sie haben das Ziel, praktische und professionelle Lösungen in den Bereichen Wasser, Strom und Sanitär zu finden. Die Landesmedienanstalt in Bayern hat angedroht, Fördermittel für nicht kommerzielle Medien mit 30.000 Euro einzusparen. Besonders stark betroffen wäre Radio Z aus Nürnberg und ihr freies Radio auf der 92.4 davon. Neben Spenden und Mitgliedsbeiträgen werden die Sendeverbreitungskosten zum großen Teil von den Fördermitteln getragen. Da die Landesmedienanstalt sich nicht zu der drohenden Sparpolitik äußert, ist die Situation um einer der letzten freien Radios in Bayern recht offen. Zwar kann Radio Z noch bis Juni 2025 senden, doch auf langfristige Sicht muss es neue Finanzierungsmittel neben der Förderung der Landesmedienanstalt geben. Radio Korax hat mit Dieter von Radio Z Nürnberg über die drohende Sparpolitik und über die Zukunft von Radio Z gesprochen.
Eingangs würde ich dir gleich mal die Frage stellen. Du machst ja einfach schon seit 14 Jahren bist du bei Radio Z. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du überhaupt beim Radio aktiv geworden bist?
Ja, eigentlich relativ einfach. Durch einen Arbeitskollegen, der schon vorher bei Radio Z war. Und er hat ganz einfach immer meine T-Shirts gesehen. Mit Band drauf und entsprechender Ausrüstung dazu. Und hat mich einfach mal gefragt, hast nicht Lust, irgendwann einmal eine Sendung mit mir zu machen? Und aus dem einen Mal sind dann 12 Mal geworden und irgendwann habe ich mich dann selbst für einen Sendeplatz beworben.
Ah, cool. Das klingt ja irgendwie sehr schön. Was bedeutet denn genau Radio Z für dich?
Ich muss sagen, tatsächlich ist es zwischenzeitlich ein Mittelpunkt meines Lebens geworden, muss ich so sagen. Es ist für mich natürlich eine Ausgleich zum Arbeit. Ich bin schon etwas älter, ich bin also relativ spät zum Radio gekommen. Da war ich knapp über 50, heute bin ich über 60 und das ist aber so eine Gemeinschaft, so eine, weil du gerade die Piratensender angesprochen hast, so eine verschworene Gemeinschaft. Wir arbeiten immer an Themen oder auch ich im Musikbereich immer an Themen, die eben andere nicht bringen. Und vielleicht auch Sichtweisen betrachten, die man im ersten Augenblick nicht so im Blick hat. Und das ist interessant, das ist vielschichtig und macht unglaublich Spaß.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Kommen wir mal zu dem Thema zu sprechen, was ich irgendwie eingangs schon erwähnt habe, nämlich durch die drohende Sparpolitik der Bayerischen Landeszentrale neuer Medien fehlen Radio Z finanzielle Mittel, um die Sendeverbreitungskosten zu decken. Die Sendungsverbreitungskosten ergeben sich aus der 12-Stunden UKW und der 24-Stunden DAB-Plus-Ausstrahlung, die ihr habt. Wie ist die aktuelle Situation bei Radio Z? Kannst du uns da vielleicht so einen Einblick geben?
Ja, natürlich. Also die Situation ist natürlich jetzt momentan noch relativ offen. Zumal wir von der BLM, also der Bayerischen Landesanstalt für neue Medien, eigentlich keine wirklichen Informationen haben. Diese Informationen über die Sparmaßnahmen, die dort erfolgen, sind einmal während eines Telefonats mit unserer Geschäftsführerin, mit der Syl Klavian, gefallen. Da wurde uns dann gesagt, man müsse ja bei den nicht kommerziellen Medien so an die 30.000 Euro wohl einsparen. Nun, da es nicht so viele nicht kommerzielle Medien im bayerischen Raum gibt, trifft das uns natürlich am allermeisten. Und seitdem versuchen wir schon immer mit der BLM, mit der Geschäftsführerin, mit den Bereichsleitern etc. in Gespräch zu kommen, um irgendwo Handhabe zu haben, vielleicht noch miteinander zu sprechen, was können wir denn tun von unserer Seite, welche Alternativen gibt es. Aber ja, das wurde bis jetzt völlig abgeblockt und jetzt habe ich mit einigen anderen Kollegen eben diese Aktion ins Leben gerufen, wo man sagen, okay, wir müssen von diesem Tropf der BLM, dieser finanziellen Förderung, irgendwo weg. Das haben wir schon einige Jahre immer so im Hinterkopf gehabt, aber wir gehen das jetzt praktisch auch an und versuchen das über höhere Mitgliedszahlen zu ja, auszugleichen, denn höhere Mitgliedszahlen sind natürlich auch höhere Einnahmen und damit würden wir langfristig auch von diesem Druck wegkommen.
Da würde ich gleich mal einhaken, weil ich komme auch aus der Gegend, ich komme auch aus dem Frankenland und Radio Z war schon irgendwie für mich auch in der Jugend so ein Radiosender, den man halt irgendwie immer hören konnte und der halt auch mal so ein bisschen eine Plattform für Menschen, die anders denken gegeben hat. Wird das gar nicht irgendwie von Seiten der Institutionen gesehen, dass das quasi wichtig ist, besonders in so einem Bundesland wie Bayern, wo die Radiolandschaft ja sehr begrenzt ist?
Das wird tatsächlich, ich weiß nicht, ob es so gesehen wird. Also ich will da niemandem etwas unterstellen. Aber vordergründig, also jetzt zum Beispiel bei dem Telefonat zwischen der Syklavion und der Bereichsleiterin, interessiert das niemanden. Da, ja, da zählen Zahlen und das ist das, was die interessiert. Es ist ja auch, wir teilen uns ja auch diese Frequenz mit einem kommerziellen Sender und der kommerzielle Sender ist natürlich für eine BLM attraktiver, weil da nicht gefördert werden muss, also wären da natürlich Sparmaßnahmen möglich. Die Sichtweise, die politische Landschaft wird hier von der BLM meines Erachtens überhaupt nicht getragen oder ja, interessiert niemanden.
Okay, und was sind denn dann die möglichen Folgen, wenn das, wenn die Finanzierung, also die geringere Finanzierung jetzt wirklich kommen sollte und quasi das mit den Mitgliederzahlen nicht irgendwie kompensiert wird, weil 30.000 sind ja schon eine sehr, sehr große Summe. Was würde dann quasi passieren?
Ja, also es würde im Endeffekt die Frequenz noch bis Juni nächsten Jahres bestehen. Das heißt, wir würden bis dahin noch senden können. Was dann passiert, da müssen wir einen Notplan jetzt mal erarbeiten. Aber so wie er jetzt existiert, würde Radio Z nicht mehr existieren.
Oh, genau, also dann hast du ja quasi schon gesagt, ihr wollt das quasi mit den Mitgliederzahlen aufbessern. Was sind denn quasi generell jetzt, wenn wir mal den Blick ein bisschen weiten, was wären dann aus deiner Perspektive mögliche Lösungen, um die Vielfalt von Community-Radios in Deutschland generell zu verbessern, vielleicht auch ein bisschen eine größere Plattform zu geben, so im Allgemeinen?
Im Allgemeinen, für Bayern an sich wäre es natürlich irgendwo mal gut, wenn eine Förderung festgeschrieben werden würde. Das ist ja der große Gegenteil, was in Bayern ist zu allen anderen Bundesländern. Dort ist eine Förderung festgeschrieben, in Bayern nicht. Das heißt, wir leben immer vom Goodwill der jeweiligen Gremien. Bundesweit wäre es natürlich, da kann man jetzt drüber streiten, ob größere Plattformen, aber zum Beispiel einbeziehen, natürlich auch in größere Diskussionen. Da werden ja immer nur die großen Sender eingeladen, die kleinen existieren somit am Rande, obwohl dort natürlich auch viel Kreativität, viel Ideen etc. alles vorhanden sind. Das passiert nicht. Du bekommst immer, wenn du alles, was zum Thema Radio oder auch Fernsehen zum Beispiel ist, immer die großen Medienanstalten, alle anderen existieren so am Rande. Und das ist natürlich, das ist einseitige Information, das ist einseitige Meinung, obwohl ja viele Ideen, viele Kreativität und viel Engagement natürlich auch hinter den kleineren Sendern als im Radio vor allen Dingen natürlich steht.
Das klingt nach einer sehr verzwickten Situation. Dann würde ich dir noch abschließend die Frage stellen. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass du so eine sehr positive Art und Weise hast, auf Radio Z und irgendwie das Weitergehen von Radio Z zu blicken. Wie kann man euch denn unterstützen, dass ihr eure großartige Arbeit, die ihr Tag für Tag macht, quasi, dass sie weiterleben kann?
Ja, unterstützen kann man natürlich, indem man auch an die bayerischen Gremien schreibt. Man kann unterstützen, dass man Mitglied wird. Da gibt es entsprechende Unterlagen auch auf unserer Homepage www.radio-z.net. Und man kann natürlich ja von sich aus auch bei uns anrufen, wenn man jetzt in Nürnberg oder sonst wo lebt und sagt, hey, du, ich habe die Idee mit einem Soli-Konzert oder sonst was, wollen wir da zusammen etwas machen? Das ist jetzt naheliegend, eine naheliegende Lösung, wo wir auf und noch mehr auf uns aufmerksam machen. Da muss ich auch etwas Kritik, muss ich sagen, über uns sagen. Wir haben über viele Jahre, sagen wir, vielleicht eine Öffentlichkeitsarbeit etwas vernachlässigt. Aber auch wir machen viele, aber wir werden das ändern und wir werden jetzt mehr offensiv nach vorne gehen. Und wenn uns da alle unterstützen, bin ich immer sehr positiv, dass das mit Z auch weitergeht.
Danke an die Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax aus Halle und an Radio Z aus Nürnberg. Gemeinschaftlich gestaltete Medien sind kein Zukunftstraum, sondern längst Wirklichkeit. Jedoch benötigen sie die Unterstützung der Bevölkerung. Falls Sie nun Mitglied im Förderverein werden wollen, rufen Sie an unter 089 480 28 51. Ich wiederhole, 089 480 28 51. Oder besuchen Sie unsere Webseite www.lora924.de. Und weiter geht's mit Queen mit Radio Gaga.
We might miss you.
Ja, das war das heutige LoRa-Magazin. Die meisten unserer Beiträge finden Sie unter www.lora924.de zum Nachhören. Wenn Ihnen das LoRa-Programm oder einzelne Beiträge gefallen oder Sie Kritik üben wollen, dann schreiben Sie uns Ihre Meinung unter kritik@lora924.de. Falls Sie uns unterstützen wollen, dann werden Sie einfach Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr. Infos gibt's unter www.lora924.de. Hier geht es jetzt weiter mit einer Sendung von Greenpeace München. Wir sagen Danke an Sigrid Wagner, Barbara Schmitz-Malik, Jakob Sunderer, Radio Korax, Radio Z und an alle Interviewten. Danke auch an die Technik. Begleitet hat uns heute Günther Bauer. Verantwortlicher Redakteur ist David Westphal und am Mikrofon verabschiedet sich der Moflitz. Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie uns treu. Übrigens ist heute der Welt-Parkinson-Tag, der Tag der Haustiere, der Tag der Acht-Spur-Kassette und der Unsichtbarkeitstag. Naja, wie auch immer. Genießen Sie den Abend hier bei LoRa München. Servus!
Programmhinweise.
Das LoRa-Magazin. Das Forum für Gegenöffentlichkeit auf der 92.4. Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr.
Auf www.lora924.de können Sie das Magazin eine Woche lang unter der Rubrik Hörbar nachhören.
Ruf an!
Okay, sind Sie denn im Bilde?
Moment, die Münchner aus. Ja, was ist jetzt los?
Lust auf Sendetechnik? LoRa München sucht Leute, die Interviews abfahren, Beiträge starten, Musik einlegen und vor allen Dingen für den richtigen Ton sorgen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Einfach anrufen unter 480 2851, noch einmal 480 2851 und einen Termin ausmachen.
Willkommen in der Pasinger Fabrik. Ein Gespräch über Ausstellungen, Momentaufnahmen, geschrieben vom Leben. Ohren auf diesen Freitag um 17 Uhr. Bei Ton in Ton.
Kultur bei LoRa München. Jeden Freitag von 19 bis 20 Uhr mit LoRa Kultur das Magazin politischer Kunst und Kultur und Künstlerfragen. Freitags ist Kulturtag bei LoRa.
Hallo und guten Tag, Zuhörerinnen.